Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gesprächspartner Sho begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin schon sehr gespannt und neugierig, wohin uns dieses Gespräch, diese Reise führen wird.
Ja, hallo.
Dann starten wir mit der ersten altbekannten, altbewährten Frage für die Zuhörerin. Wer bist du?
Gute Frage. Wer bin ich? Im Moment bin ich eine Person, die sehr nachdenkt über Themen wie Einsamkeit zum Beispiel und sich fragt, so, warum wir eigentlich, oder warum ich zumindest nicht so selten über Einsamkeit zum Beispiel spreche. Ich merke irgendwie, gerade als Mann habe ich eigentlich fast nie darüber gesprochen, oder wenn ich einsam war, dann habe ich das eigentlich eher wegradiert oder irgendwie weggecoped, indem ich irgendwie ganz viel gemacht habe. Ja. Und dementsprechend bin ich, glaube ich, eine Person, die sich gerade ganz, ganz intensiv damit beschäftigt, wie es ist, sich einsam zu fühlen, wie sich das anfühlt, was für Überzeugungen dahinter stecken, wenn ich jetzt irgendwie das kaschieren möchte und gerade darüber nachdenke, sollte ich jetzt überhaupt drüber sprechen? Mhm. Die Person bin ich gerade, die gerade etwas Sorge hat, darüber zu sprechen, weil das ja wohl doch irgendwie aus meiner Fantasie heraus so eine stigmatisierte Sache ist. Mhm. Ich bin eine Person gerade, die sich deswegen Sorgen macht und gleichzeitig darüber sprechen möchte und merkt, dass es auch ein Teil von mir ist, also der Show, der einsam ist vielleicht.
Mhm. Ich finde es total, ich weiß gar nicht, ob man in dem Zusammenhang immer das Wort mutig nennen soll, weil das klingt so, als würde man, naja, es ist wahrscheinlich mutig, darüber zu sprechen, und gleichzeitig denke ich, es sollte so selbstverständlich sein, dass diese Themen Platz in unserer Gesellschaft finden, dass wir offen darüber sprechen. Also deswegen vielleicht bin ich erstmal dankbar, dass dieser Teil heute da sein darf und dass du darüber sprichst. Und wie ist es gekommen, dass der Teil der Einsamkeit sich so einen Platz in deinem Leben geschaffen hat oder jetzt auch Raum bekommt?
Durch verschiedene Dinge, ne? Also ich bin jetzt gleich in einer Lebensphase, in der natürlich meine Freunde, Freundinnen und Bekannte letztendlich natürlich entweder einen Weg gehen, nämlich Familie gründen, oder natürlich den anderen Weg gehen. Natürlich gibt es noch dazwischen tausend andere Wege. Letztendlich ist es aber natürlich so, dass in unserer Gesellschaft letztendlich zwei dominante Wege, sage ich jetzt mal, existieren. Das ist der andere Weg, wäre natürlich Single sein, Single-Haushalt. Ich wohne in München, hier sind ziemlich viele Single-Haushalte, glaube ich. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall, München ist einer der Single-Städte überhaupt, glaube ich. Und dementsprechend bin ich gerade in der Lebensphase, ich bin Single-Haushalt auch dementsprechend, ja, in der ich einfach merke, gut, okay, also bei vielen Leuten geht's Richtung Familie, bei mir geht's noch nicht in diese Richtung oder gar nicht, ich weiß es gar nicht. Ja. Und dementsprechend beschäftigt mich das natürlich. Mhm.
In welchen Situationen merkst du insbesondere, dass du einsam bist, und wie fühlt sich das an?
In welchen Situationen? Naja, das ist tatsächlich was Faszinierendes. Ne? Ich habe mich lange Zeit eben mit so einem Thema gar nicht befasst. Einsam ist ja nicht alleine sein. Ne? Alleine sein kann ich relativ gut. Ich mag es, alleine zu sein. Ich gehe sehr oft alleine reisen. Mhm. Und ich wohne auch alleine in meiner Wohnung. Durch meine Selbstständigkeit zum Beispiel bin ich auch größtenteils alleine unterwegs, also nicht in einem Team. Und dementsprechend ist alleine sein nicht das Thema, sondern eher dieses Einsamsein ist ja eher dieses Gefühl, ich habe an einem gewissen Teil des Lebens nicht teil oder kann gerade nicht teilhaben. Mhm. Oder natürlich auch so die Angst, vielleicht irgendwann mal zu vereinsamen oder wirklich alleine zu sein, ne, ohne Ansprechpartnerin. Ich spüre es natürlich, wenn ich drüber rede, ne, ich bin jetzt in der Lebensphase, in der meine Freundinnen eben relativ, beziehungsweise fast alle Freundinnen in Richtung Familie gehen, ist ja mein Lebenskonzept vielleicht ein anderer gerade. Und deswegen nehme ich ja quasi an dem Konzept der anderen jetzt erstmal nicht teil. Mhm. Und das lässt eine gewisse Einsamkeit sich entwickeln bei mir, die ich natürlich dann spüre, wenn ich alleine bin oder alleine auf Reisen bin und merke, gut, okay, den Lebensweg, den meine FreundInnen gehen, gehe ich jetzt gerade nicht. Ne? Mhm. Dann ist es natürlich auch so, dass letztendlich, je mehr FreundInnen und Bekannte von mir in dieses Beziehungskonzept gehen, desto weniger habe ich natürlich WegbegleiterInnen, die jetzt, sage ich jetzt mal, die gleiche Lebenssituation mit mir teilen. Das ist die zweite Komponente, die dann letztendlich ein Gefühl von Einsamkeit oder ein Gefühl von Sehnsucht natürlich entstehen lassen. Mhm. Und damit konfrontiere ich mich jetzt gerade so und merke natürlich, gerade natürlich durch meine männliche Sozialisation erstmal, dass ich mir das ganz lange nicht eingestanden habe, ne, oder auch nicht eingestehen will. So. Da sind so Überzeugungen wie, wer über Einsamkeit redet, ist in Anführungsstrichen schwach oder, oder wer einsam ist, ist halt so ein oder eine Verliererin, ne, so. Mhm. Und das habe ich natürlich letztendlich in der Gesellschaft gelernt, gerade wenn es um Männlichkeiten geht, hat Mann ja gelernt, letztendlich souverän zu sein, stark zu sein, ne, und das ist ja natürlich ganz das Gegenteil, weil ich bin ja jetzt gerade eher, nee, hilflos würde ich gar nicht sagen, und trotzdem, ne, eher offen, eher sensibel dem gegenüber, dass ich merke, ah, okay, alles klar, es gibt halt wenige WegbegleiterInnen, die mit mir jetzt gerade sozusagen das Single-Leben zum Beispiel teilen. Und dann kommen natürlich einfach Gefühle auf wie Trauer oder Angst auch vor allem. Und damit zu sein ist natürlich, ja, manchmal schwer und manchmal notwendig auch gleichzeitig. Mhm. Ja.
Was glaubst du, wofür ist es ganz konkret notwendig?
Naja, also ich glaube, wir werden alle mal das Gefühl von Einsamkeit ja spüren. Ne? Also ich würde zum Beispiel behaupten, ich war in einer Beziehung und war am einsamsten in einer Beziehung, mehr oder weniger. Yeah. Ne? Also, yeah. Und es ist notwendig, weil sich ja auch was daraus ergeben kann. Ne? Also ich will jetzt nicht in dieses kapitalistische, aus allen Problemen kann man eine Lösung finden oder wie auch immer, sondern letztendlich ist es ja auch so, dass wenn ich jetzt nicht lerne, mit Einsamkeit umzugehen, dann werde ich halt immer wieder in Coping-Mechanismen gehen, wie ich gehe jetzt irgendwie super oft Party machen und konsumiere irgendwelche Drogen, was natürlich vollkommen okay sein kann, aber wenn es dann zum Copen geht, ist es halt schwierig, ja, weil es dann halt doppelt und dreifach zurückkommt. Ne? So. Ja. Letztendlich, glaube ich, ist es so, und jetzt klinge ich wie so ein 90-jähriger alter Mann, aber je älter ich sozusagen werde, desto mehr merke ich, wir leben natürlich auch in Richtung Abschied. Ne? So, also ja, dieses Abschied nehmen lernen wir nun mal nicht. Von Kindheit zur Jugend bis zum Erwachsenensein verdrängen wir eigentlich, dass wir eigentlich ständig uns verabschieden, ob es jetzt in das neue Leben geht durch die Verabschiedung, neue FreundInnen kennenlernen etc., ist es das andere. Und trotzdem dieses Verabschieden lernen, diese Gefühle zuzulassen und auch Trauer zu zelebrieren gewissermaßen, ist, glaube ich, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig.
Na, und dieses, was du eben auch gesagt hast, vielleicht mit der Einsamkeit nicht nur zu strugglen, sondern auch sie zu lernen, sie willkommen zu heißen und zu gucken, was tut sie denn gerade für mich? Warum ist sie da? Was hat sie vielleicht Nützliches? Oder was, ja, will sie mir einfach Gutes tun? Und das, was du jetzt beschrieben hast, so als ich dir zugehört habe, dachte ich so, da sind so viele Struggle da, auch mit dem, was uns, wie du gesagt hast, sozialisiert wurde. Wer einsam ist, der ist irgendwie ein VersagerIn oder, ne, also diese ganzen Überzeugungen, die uns mitgegeben werden, das hat irgendwie auch nichts Wohlwollendes und Nachsichtiges mit sich, sondern das hat was sehr, ich würde schon fast sagen, Strafendes.
Ja, definitiv, ja. Was Ausschließendes, ne?
Ja, absolut. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Was glaubst du?
Warum ist das so? Woran liegt das? Also ich meine, ich bin so ein Kind der 90er-Sitcoms und der Nullerjahre-Sitcoms, unter anderem so Friends und How I Met Your Mother und derlei Dinge. Und medial wird natürlich immer dargestellt, dass so Happy Land ist, hey, du hast viele Freunde und du machst immer was mit denen.
Stimmt.
Und auch bei uns überhaupt medial, ne? Also wer irgendwie wenig Friends irgendwie auf Facebook oder FollowerInnen irgendwie auf Insta oder TikTok oder diesen Kanälen hat, der ist dann vielleicht irgendwie nicht so toll wie die Person, die vielleicht ein bisschen mehr hat etc.
Ja.
Ich glaube, dass wir es sehr oft sehr medial lernen und auch medial beispielsweise EinzelgängerInnen eher vielleicht ein bisschen mehr so in die Richtung VerliererInnen gestellt werden, was ja eigentlich ein vollkommener Bullshit ist, wenn man es mal anschaut. Ne? Also ich hatte in der Schule mal eine Person, die glaube ich eher so mit sich war, jetzt nicht irgendwie ständig mit den Coolen oder wie ich damals halt als kleiner Skater-Junge, der irgendwie seine Clique hatte und total cool sein wollte. Im Nachhinein war es einfach mehr peinlich als cool. Aber und er war, oder die Person war eher, sag ich jetzt mal, Einzelgänger. Und im Nachhinein aber eine sehr, sehr sensible Person, die eher bei sich war und einfach ihre eigenen Wege gewählt hat und schon echt wirklich nahe bei sich war und auf gut Deutsch drauf geschissen hat, ob sie jetzt irgendwie in eine Clique gehören muss oder nicht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, den eigenen Weg auch zu finden.
Mhm. Ja, ich habe gerade auch gedacht, bei diesen ganzen Sitcoms und was uns vermittelt wird, immer mit Menschen zu sein, immer irgendwie FreundInnen um sich herum zu haben. Aber die können das ja auch nicht lösen. Also letzten Endes ist es ja auch nur, sind ja dadurch die Themen auch wieder nur so ein Stück weit überdeckt, die vielleicht dann trotzdem im Unterbewussten arbeiten. Du hast gesagt, das Wichtigste ist, den eigenen Weg zu finden.
Mhm.
Was heißt das für dich und was ist deiner Ansicht nach die größte Herausforderung, den eigenen Weg zu finden und dann ja auch zu gehen?
Ja, also zuallererst, ich glaube, der eigene Weg heißt natürlich nicht, jetzt irgendwie ein Loner zu werden und dann als nur noch alleine durch dieses Leben zu laufen, ist, glaube ich, eher nicht. Ich meine, wenn es jemand machen möchte, absolut fein, vollkommen okay. Der eigene Weg für mich würde bedeuten einfach, oder ist bei mir der Weg, ne, zuerst mal zu fragen, wer bin ich eigentlich, was mag ich eigentlich überhaupt? So, also will ich denn irgendwie jedes Wochenende in eine Bar gehen, mich mit FreundInnen unterhalten und alles ist cool? So, ist das irgendwie überhaupt mein Ding oder will ich viel eher vielleicht in die Natur oder will ich denn mal einfach auch alleine zu Hause sein und Netflixen oder whatever, ne? Also was Mensch so macht im Leben. Sich einfach bewusst zu sein, was ich mag und was ich vor allem aber auch nicht mag. Ne? So.
Mhm.
Um darüber vielleicht ein bisschen verlässlicher zu mir selbst zu werden. Zumindest war es bei mir so. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das war so meine grobe These, für alle Menschen, wir kommen in den Kindergarten, in die Schule und lernen eigentlich erstmal uns anzupassen. So, ne?
Absolut.
Es gibt halt gewisse Fächer und gewisse disziplinarische Regeln, wie auch immer, und die müssen wir einhalten. Das heißt, wir passen uns an. Das hat natürlich auch einen Grund. Alles gut, fair enough. Und trotzdem lernen wir, glaube ich, irgendwie eher weniger so uns selbst mal zu betrachten und zu sagen, okay, also was mag ich, wie kann ich mich entfalten?
Mhm.
Was sind so meine Bedürfnisse? Ne? So auch wo sind vor allem zum Beispiel meine Grenzen? Das einfach zu lernen. Bei mir war das jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie angefangen habe zu sagen, ja gut, okay, und jetzt beschäftige ich mich mit mir persönlich, weil das ist so in, sondern ehrlich gesagt war es eigentlich eher andersrum, so, ne? So eher der Leidensdruck, so okay, irgendwie merke ich, dass ich meine Grenzen nicht halten kann. Irgendwie merke ich, dass ich in Partnerschaften immer wieder über meine Grenzen gehe und somit aber auch über die Grenzen meiner Partnerin in dem Falle. Ne? So, weil wenn ich meine Grenzen nicht spüre, spüre ich halt auch die Grenzen meiner Partnerin auch nicht so.
Ja.
Und dementsprechend dadurch einfach immer wieder lernen, ja, jetzt mal irgendwie lieb gesagt durfte und einfach mal auch musste, mich mal mit mir selbst zu beschäftigen. Und damit meine ich, glaube ich, vielleicht den eigenen Weg. Also jetzt nicht diesen kapitalistischen I did it my way Weg, sondern eigentlich eher so diesen, hey, so, was ist denn überhaupt mein Weg? So, wo führt denn mein Weg hin? So, jetzt gerade im Moment zumindest, ne, so. Das ist ein bisschen hochphilosophisch gerade, was ich gerade rede.
Das ist gut so. Ich finde es gut. Ganz hervorragend. Lass uns dabei bleiben. Du hast gerade gesagt, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wie gelingt dir das und wie ist das für dich?
Mhm. Meistens eher schlecht als recht.
Warum?
Naja, also mit sich selbst auseinandersetzen, so ist ja so, ich hätte es gern so, wie es in den Medien beschrieben wird. Ja, und es ist so schön und toll, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Du musst nur auf dein Meditationskissen und dann wird alles gut. So. Ich merke dann zumindest, ich persönlich merke dann, naja, es ist halt nicht so, weil, also mich mit mir selbst auseinandersetzen heißt zum Beispiel irgendwie zu lernen, zu weinen. Ich muss sagen, ich glaube, also dadurch, dass ich eben wiederum männlich sozialisiert bin und gelernt habe, dass irgendwie so Gefühle und Weinen und Hilflosigkeit eine Schwäche ist, habe ich eigentlich erst in den letzten Jahren gelernt, wirklich bitterlichst einfach zu weinen, berührt zu sein und auch einfach hilflos zu sein und deswegen zu weinen. So. Also es ist kein Fun. Also es macht jetzt nicht Spaß irgendwie, ne? Also mit der eigenen Unzulänglichkeit auch konfrontiert zu sein, so dann auch irgendwie mit so ganz vielen Gedanken konfrontiert zu sein, so, oh Gott, was denken jetzt die anderen, wenn ich jetzt weine oder jetzt bin ich schwach oder wie auch immer. Das kommt natürlich alles hoch, weil ich einfach so sozialisiert bin.
Yeah.
Dementsprechend ist, glaube ich, also wenn die Frage genau, wie beschäftige ich mich mit mir selbst, wie schaffe ich das? Vielen Pausen auch, ne? Es ist einfach auch mal erlaubt, mal komplett einfach, weiß ich nicht, Party machen zu gehen oder wie auch immer.
Yeah.
Und gleichzeitig natürlich einfach mit den Gefühlen ganz intensiv mich auseinanderzusetzen. Also mit Trauer, mit Wut. Ne? Also Wut ist ja auch so ein Ding, dass wir eigentlich, wir lernen, also zumindest habe ich es nie gelernt, mit Wut umzugehen zum Beispiel.
Ich auch nicht.
Ne? Wie ist es, wenn ich Wut spüre? Wo spüre ich überhaupt Wut? Ne? In welchem Körperteil? So, was passiert eigentlich mit mir? Und warum versuche ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie das zu unterdrücken zum Beispiel? Mhm. Das ist so diese Beschäftigung. Und dann vor allem aber auch so, das ist jetzt irgendwie so ein psychotherapeutischer Satz wahrscheinlich, so sich wohlwollend mit sich selbst zu sein. Ne? So, also ich glaube, das ist das Schwerste, für mich zumindest, in der Auseinandersetzung mit mir selbst, so dann trotzdem irgendwie nett zu sein, wenn es halt dann nicht klappt oder wenn ich zum 500.000. Mal irgendwelche Gedanken habe. Ne? So.
Ja.
So sich der beste Freund, die beste Freundin zu sein, so ist glaube ich, irgendwie eine schöne Vision, glaube ich, dabei.
Ja, absolut. Also ich bin ganz bei dir. Also ich habe auch gleich gedacht, als du gesagt hast, das ist kein Spaß, habe ich gesagt, nee, es ist absolut kein Spaß. Mir macht das auch ganz oft keinen Spaß, weil ich auch merke, ich bin mir nicht meine beste Freundin, ich bin meine stärkste Kritikerin. Und wenn man an dem Punkt ist, das zu spüren, dann denkt man ja, na, dann müsste es doch eigentlich ganz leicht sein, wenn ich das schon begriffen habe, das anders zu machen. Und dann ist man aber mit so vielen Dingen konfrontiert. Es geht halt nicht so leicht, so wohlwollend, sanft zu sein, meine beste Freundin zu sein. Weil ich glaube, wie du das schon beschrieben hast, es braucht diesen Blick auf die Dinge, die sonst im Verborgenen lagen, wie eben die eigene Hilflosigkeit, die Trauer, die Wut. Okay, ich muss mir das erstmal angucken, aber vielleicht ist das auch extrem schmerzhaft und es ist anstrengend, auch wieder zu sagen, okay, es ist ja auch nicht so, dass man das jetzt auf Knopfdruck wieder ausschalten kann, sagen kann, so, jetzt bin ich wütend und jetzt bin ich wieder nicht wütend, sondern manchmal weiß man ja auch nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie lange hält dieser Zustand an? Wann ist es jetzt vorbei? Und das ist sau anstrengend. Und du hast vorhin gesagt, mit der eigenen Unzulänglichkeit und der eigenen Sozialisierung konfrontiert zu sein. Und als du das gesagt hast, hat mich das so unglaublich wütend gemacht, ne, wie sich das in uns so einpflanzt und dann so eine Wirkung hat. Und dann bin ich dran, mich immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen und auch zu sagen, nein, eigentlich gehört das nicht zu mir. Wie schaffst du das momentan, dich von solchen, du hast es auch vorhin gesagt, ne, Unzulänglichkeiten frei zu machen? Oder gelingt es dir überhaupt?
Du meinst jetzt so sozialen Rollen, die wir lernen, oder?
Also dieses, du hast souverän zu sein, du hast stark zu sein, ne? Hast auch nochmal gesagt, diese männliche Sozialisierung, vielleicht kannst du auch nochmal dazu was sagen. Was bedeutet es für dich, männlich sozialisiert zu sein und inwiefern kannst du dich von bestimmten Dingen schon frei machen?
Okay. Ja, ist natürlich super schwer. Es ist natürlich jetzt, also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, und heute lege ich meine männliche Rolle ab und dann bin ich der, weiß ich nicht, Mensch 2, 3.0 oder so, was ähnlich ist. Ist super schwierig, ja, also die männliche Sozialisation, wie versuche ich sie abzulegen? Naja, indem ich sie erstmal hinterfrage, ne, so, wie viel Leidensdruck habe ich eigentlich? Und der Leidensdruck ist bei mir mittlerweile groß, wenn ich eben diesen männlichen Bildern folge, also diesen angeblich oder zumindest eben diesen männlichen Klischees oder Männlichkeitsbildern, eben stark sein zu müssen, unnahbar sein zu müssen, professionell, ne, ist auch so ein Wort, sein zu müssen im Sinne von immer rational und niemals irgendwie emotional, ne, so. Und auch jetzt zum Beispiel bei diesem Podcast, dass ich dann wirklich innerhalb von einer Millisekunde überlege, okay, soll ich jetzt über Scham reden, soll ich jetzt nicht irgendwie, wie kommt das eigentlich an, so, was denken sich eigentlich meine KundInnen, wenn ich darüber rede, so. Und letztendlich bin ich das aber, so. Das ist das, was mich ausmacht. Und wenn mich jetzt irgendwie jemand deswegen irgendwie nicht in meiner Berufswelt buchen möchte oder deswegen irgendwie die Meinung hat, dass ich irgendwie nicht professionell wäre, ja cool, okay, dann ist es halt so für dich. Dann heißt es aber auch für mich, ich möchte auch nicht gerne mit dir zusammenarbeiten. So. Also,
voll.
Und das sage ich natürlich auch ein bisschen aus der Sorge heraus. So. Da sind ganz viele Ängste und Sorgen, so, dass es vielleicht irgendwie so ankommen könnte. Und trotzdem merke ich halt eben, wie ungesund das für mich bis jetzt gewesen ist, in diesen Rollen zu leben, ne? Immer da in dieser Stärke sein zu müssen, immer in dieser Unnahbarkeit sein zu müssen, das mir einfach nicht gut tut. Also warum tut es mir nicht gut? Angefangen mit Partnerschaften, in denen ich dann einfach gar nicht über Probleme rede oder gar nicht über meine Gefühle rede und dadurch einfach Partnerschaften auch zerstöre, ne? Oder zumindest halt eben ist das ungesund für ein Zusammensein, meiner Meinung nach. Bis hin zu diesem, was ich merke, je mehr Gefühle ich aufstaue, desto mehr spanne ich mich im gesamten Leben an. So. Und ich gehe unheimlich angespannt durchs Leben. Und das kommt eben auch von diesem, ja, ich darf keine Emotionen zeigen, ich darf nicht weich sein. So, ne, so.
Und dann geht es ja irgendwie darum, wenn ich mich weich zeige, dann bin ich auch verletzlich. Ist das so?
Genau. Wenn ich mich weich zeige, genau, so habe ich es gelernt, ne, bin ich verletzlich. So, ne? So. Es ist eigentlich spannend, was du sagst, weil eigentlich könnte es ja genauso heißen, wenn ich mich weich zeige, bin ich verbindend. So, ne? Also nicht verletzlich, sondern... Genau, und so habe ich es nun mal nicht gelernt. Eigentlich eher weich zeigen ist verletzlich sein, ist ein Risiko eingehen. Ne? So.
Irgendwie ist es das ja auch. Also ich glaube, mit jeder Verbindung, die wir eingehen, mit jedem Menschen, den wir an uns heranlassen, der in unsere Nähe kommen darf, ja, irgendwie ist es ja auch ein Risiko, was ich eingehe. Oder sagen wir mal anders gesagt, ich gehe in den Vertrauensvorschuss. Ich schenke diesem Menschen Vertrauen, dass er oder sie oder es mich so nimmt, wie ich bin. Aber die Sicherheit habe ich nie. Also ich gehe ja doch irgendwie immer ein kleines, minimales Risiko ein. Und trotzdem versuchen wir uns ja davor zu schützen, dass
definitiv
jemand uns nicht in unserer Verletzlichkeit, oder selbst wenn wir ja manchmal verletzt sind, selbst dann tun wir ja manchmal so, als wäre es nicht so. Also du hast gesagt, unnahbar. Also wir versuchen ganz viel gefühlt dafür zu tun, um uns selber zu schützen.
Ja, kann ich dir nur zustimmen, ne? Und dann mache ich sowas wie, ich weiß nicht, ob sich da vielleicht jemand angesprochen fühlt, sowas wie so passiv-aggressiv zu werden. Letztendlich, ich bin so der Überzeugung, dass wir letztendlich dadurch ja, also was uns wichtig ist, ist unsere Bedürfnisse zu befriedigen, irgendwie unsere Bedürfnisse befriedigt zu bekommen zumindest. Und wenn es nicht so ist, dann versuchen wir halt durch Passiv-Aggressivität oder wie auch immer, durch Hintertürchen dieses Bedürfnis zu befriedigen, weil wir es halt einfach so gelernt haben. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn wir das halt irgendwie bis Tag X weitertreiben, ist halt, dass dadurch eigentlich wenig Verbindung oder zumindest für mich wenig Verbindung entstand, weil ich gemerkt habe, wenn ich das in ein Gefühl ausdrücke und sage, hey, ich bin jetzt gerade irgendwie total traurig, weil ich wollte eigentlich dies und das, dann entsteht eine wirkliche Verbindung mit den Menschen, mit denen ich gerade da bin. So, ne? Und wenn jetzt jemand sagen würde, ja, aber im professionellen Umfeld, okay, wenn wir in die Arbeit gehen und trotzdem zu sagen, hey, ich habe gerade Angst, dass ich eine Keynote halte und irgendwie, ich habe total Versagensängste und einfach mal dabei zu sein, ist ja auch eine Verbindung zu schaffen. Ne? So,
absolut.
Ich habe so letztens mit einem sehr, sehr guten Freund ein Gespräch gehabt, da ging es tatsächlich um Einsamkeit. Da habe ich während dem Kaffee so zu ihm gemeint, naja, hey, ich bin gerade total einsam. So. Und dann habe ich schon erwartet, dass irgendwas kommt. Und dann meinte mein Freund so, ja, hey, das kenne ich voll.
Ja.
So,
krass.
Das Gefühl kenne ich voll. So, krass, okay. So. Und dann hatten wir drüber geredet und dann kam eine wahnsinnig innige Verbindung auf, so von diesem, ach krass, okay, also wir sind irgendwie in dem verbunden, so, du fühlst dich wohl auch einsam, ach ja, geil, so, ne? Das ist ja das, was aufkommen kann, wenn wir uns öffnen und weich zeigen. Und klar, natürlich können wir auch verletzt werden und andere Leute im Business oder wie auch immer können das ausnutzen, dass es trotzdem, ich sage jetzt mal, wert ist, sich trotzdem zu öffnen. Ich glaube, meistens haben wir, glaube ich, auch ein gutes Gespür dafür, gegenüber wem wir uns öffnen können und nicht. Ja. Ne? Also, und selbst wenn es dann so ist, dass wir dann verletzt werden, dann ist es trotzdem irgendwie vielleicht nochmal wert, sich zu öffnen. So.
Ja, ja. Wir versuchen, etwas zu verstecken, wie Versagensängste, Alleinsein, Einsamkeit. Das versuchen wir alles so irgendwie hinter uns zu halten, dass das ja niemand sehen kann. Und gleichzeitig ist es so normal. Also welcher Mensch hatte noch nie Versagensängste oder dergleichen? Also das sind so Dinge, die uns alle betreffen, aber wir bekommen es irgendwie nicht hin, das zu normalisieren.
Definitiv, finde ich auch. So, also im Social-Media-Bereich wird ja dann über Oversharing oder sowas gesprochen. Ich glaube, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Das ist genauso, wie du sagst. Ich glaube, das ist eher die Angst so, dass wenn wir uns so zeigen mit dem, was bei uns wirklich irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, lebendig ist oder ist, dass wir dann dadurch nicht angenommen werden. Ne? So, es ist ja auch häufig irgendwie, das habe ich irgendwie ab und zu mal so ein paar Kontexten erlebt, dass Menschen dann sagen, ja, aber wir müssen uns doch irgendwie erst besser kennen, damit wir so über tiefgründige Themen sprechen. Und meine Frage war dann immer so, ey, aber wirklich so? Also, was hält dich denn davon ab, dass ich dich besser kennenlerne? Also, wenn ich dich besser kennenlernen soll, dann muss ich ja eigentlich eher genau das von dir erfahren, damit ich überhaupt, ne, so, weil so, was du arbeitest, irgendwie was für ein Hobby du hast, das haben wir, glaube ich, in 5 Minuten abgehandelt, so. Oder noch schneller wahrscheinlich.
Na und gerade durch Gespräche können wir uns ja besser kennenlernen. Ich finde manchmal, wenn man sich so selber sprechen hört, merkt man ja manchmal, ah, okay, krass, da ist gerade irgendwie ein Türchen bei mir aufgegangen oder jemand anderes sagt etwas, was bei mir eine Tür öffnet. Und das, was du gerade sagst, und ich glaube, uns fällt es schwer, uns so zu zeigen, wie wir sind, auch wenn wir noch gar nicht genau wissen, wie wir denn sind. Ich muss erst mal wissen, wer ich bin, bevor ich mich so zeigen kann. Aber es ist irgendwie paradox, weil ich ja auch ständig auch im mich verändern bin.
Ja, voll interessant, was du sagst. Also find ich genauso. Ich finde so, wir spiegeln uns ja auch ganz oft in anderen Menschen und es ist ja auch eine Chance, sich kennenzulernen, wenn wir uns öffnen und uns in anderen Menschen spiegeln, ne? Und Sehnsüchte vielleicht entdecken, die wir haben, wenn wir mit ihnen sprechen oder Ängste entdecken, Sorgen entdecken oder auch Freude natürlich auch an Dingen, ne? So. Ich finde, die schönsten Gespräche sind dann, wenn ich merke, ach ja, geil, ganz egoistisch gesehen, ich habe für mich was mitgenommen. Und zwar, dass ich irgendwie ganz viele Dinge entdeckt habe in mir oder eben beleuchtet habe, die ich noch gar nicht beleuchtet habe dadurch so auch.
Ja, ja. Und das hat ja vielleicht was mit Angst zu tun. Ich entdecke etwas in mir, was ich noch nicht gesehen habe. Und häufig ist das mit so einer Angst verbunden. Oh nee, ich möchte eigentlich nicht hingucken, weil man irgendetwas Schlechtes erwartet, womit ich mich dann auseinandersetzen muss. Und habe auch gerade so gedacht, vielleicht liegt es auch daran, dass Sehnsüchte und Ängste als was Fehlbares, als eine Schwäche deklariert werden. Ich weiß nicht, was sagst du?
So Sehnsüchte und Ängste als Schwäche. Ja. Natürlich, ist ja irgendwie so, ne, so, dass in der Gesellschaft manchmal gesagt wird, ja, und du darfst nicht so needy wirken und so bedürftig. Bedürftigkeit ist super schlecht, gell?
Ja,
voll. Und das Krasse ist, wir alle sind fucking bedürftig. So, also.
Ja.
Also, wir kommen vollkommen abhängig und bedürftig auf die Welt.
Ja.
Ich meine, das merkt man ja schon rein psychologisch gesehen durch diese Co-Regulation, ne? Dass eine Mutter durch ihre Mimik sozusagen ihr Kind auch reguliert, ne? Wenn sie sich selbst nicht regulieren kann. Und das bleibt uns ja sozusagen. Also Bedürftigkeit ist einfach vollkommen normal. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, wo wir es lernen, wahrscheinlich aus den Medien etc., vielleicht auch in der Schulerziehung, dass wir immer so unfassbar unabhängig sein müssen und nicht bedürftig und uns alles irgendwie selbst geben müssen, so, was natürlich ein bisschen auch ein westliches Konzept ist, ne? So, jeder ist sich des eigenen Glückes Schmied, glaube ich, ist ja so ein Motto, ne? So, das müssen wir immer so sein, so, wir müssen uns alles selbst erarbeiten und merken eigentlich gar nicht, dass, selbst wenn wir denken, wir haben uns alles selbst bearbeitet, dass das eine komplette Illusion ist, so.
Ja, also, total.
Stichwort irgendwie Privilegien. Auch wenn ich jetzt irgendwie als Unternehmer oder Unternehmerin 500 Millionen irgendwie erarbeitet habe, habe ich das vielleicht auf dem Erbe gemacht. Das heißt, irgendwo ist ja dann eine Abhängigkeit oder eine Bedürftigkeit da gewesen. So. Also, ja, und bei mir auch. Während ich das sage, merke ich auch, klar, ich habe super Angst davor, bedürftig zu wirken, ne? Dass irgendwie so einer der HörerInnen sagt so, wow, krass, was für ein bedürftiger Kerl, das sollte sich mal in den Griff bekommen oder sowas ähnliches. Ja, und trotzdem, ja, ich bin's. Ich bin sehr, sehr oft bedürftig, ja, und hoffe, dass ich es immer mehr ausdrücken kann einfach, damit das sich auflöst.
Total, aber die Frage ist ja auch, was heißt denn das, bedürftig zu sein?
Bedürfnisse zu haben, mal simpel gesagt, oder?
Und das ist ja das, was wir alle haben, aber trotzdem hat es so einen negativen...
Ja, das stimmt, ja. Ja, gut, ich meine, also wenn wir jetzt mal irgendwie so ins Kirchliche gehen, ist es ja da schon verankert, ne? Also wir dürfen keine Bedürfnisse oder nicht zu viele Bedürfnisse haben, Bedürfnisse ja, aber nicht zu viel. Und Bedürftigkeit ist ja auch vielleicht, ne, eine Form von Abhängigkeit, und Abhängigkeit bedeutet wiederum sein Leben oder das eigene Leben nicht richtig oder eigenständig führen zu können. Das wiederum ist vielleicht sehr, sehr damit verbunden, dass das mit Stärke was zu tun hat. Gerade wenn ich darüber rede, merke ich das auch, dass es sehr viel, glaube ich, auch mit männlicher Sozialisation zu tun hat. Sprich, männlich sein heißt ja auch unabhängig sein, alleine leben zu können etc. Und diese ganze... Und dann bedürftig zu sein heißt natürlich... unmännlich zu sein, zumindest aus diesen ungesunden Männlichkeitsbildern gesehen. Ja. Und unmännlich sein ist natürlich sozial geächtet. So. Jetzt weniger und trotzdem, ne, ist immer noch, glaube ich, schon ein Bild da.
Absolut, also ich glaube, wir sind da auch ganz am Anfang, dieses Bild irgendwie aufzulösen. Ich habe so das Gefühl, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen deine Sicht auf Abhängigkeit zeigen.
Abhängigkeit. Nee, Abhängigkeit ist ja letztendlich so das Gefühl, oder überhaupt Abhängigkeit ist ja ein Verhältnis, ne? Also ich bin von jemandem abhängig, das heißt beispielsweise, ich weiß nicht, meine Gesundheit oder mein Wohlergehen hängt von jemandem ab, oder meine finanziellen Mittel, die mir zur Verfügung stehen, hängt von jemandem ab, nämlich meinen ArbeitgeberInnen vielleicht. Also eine Abhängigkeit ist ja ein gegenseitiges Verhältnis erstmal. Gleichzeitig wird Abhängigkeit natürlich sehr gesehen als, ja, auch wiederum Schwäche oder also dieses, wenn ich abhängig bin, dann habe ich nicht alles unter Kontrolle. Wenn ich unabhängig bin, habe ich alles unter Kontrolle, wobei das natürlich auch eine Illusion ist. So.
Ja, ja, also ich habe gerade auch gedacht, Unabhängigkeit... Ich habe alles unter Kontrolle. Was glaubst du, wie wichtig ist es in unserer Gesellschaft, alles unter Kontrolle zu haben? Welchen Stellenwert hat es?
Also ich glaube, Kontrolle hat einen sehr, sehr großen Stellenwert. Wir alle wollen kontrollieren. Wir wollen unser Leben kontrollieren, gehen schön brav zum Arzt. Wir zahlen schön die Steuern. Wir haben Versicherungen, die wir vielleicht irgendwie niemals brauchen. Kontrolle spielt eine ganz, ganz große Rolle in unser aller Leben, meiner Meinung nach. Weil wir einfach so aufwachsen, dass wir alles unter Kontrolle haben müssen. Und trotzdem ist das ja eine Illusion. Wir haben ja nichts unter Kontrolle. Das haben wir ja dann jetzt noch in einer Pandemie, glaube ich, schmerzlich realisieren dürfen, dass wir nichts unter Kontrolle haben. Kleinteilig gesagt, ich meine, ich habe noch nicht mal mein Leben im Griff oder unter Kontrolle, weil ich weiß nicht, was in 5 Minuten passieren wird. Wahrscheinlich sitzen wir noch da, aber es kann ja was anderes passieren, ne?
Absolut.
So, ich fliege morgen nach Japan, vielleicht kann es sein, dass ich abstürze, so, dann bin ich nicht mehr da. So. Das heißt, also wir haben gar nichts unter Kontrolle und gleichzeitig ist ja dieses Dilemma, ich zumindest versuche immer alles zu kontrollieren. So. Also,
ja, schon alleine der Terminkalender, den man irgendwie, wo man stündlich alles durchtaktet und da und dort und dort und dort und wie du schon sagst, okay, aber letzten Endes bietet es mir überhaupt gar keine Sicherheit, ob dieser Termin dann stattfindet. Also irgendwie wird Kontrolle mit Sicherheit gleichgesetzt? Ist das so? Also, wenn ich die Kontrolle habe, dann lebe ich sicher und wenn ich sie nicht habe, dann ist mein Leben unsicher?
Ja, total. Ich kann jetzt auch noch mal ein Beispiel bringen, ne? Terminkalender und so ist ja immer so generisch und trotzdem, ich glaube, im Kleinteiligen ist ja so, ich versuche zu kontrollieren, wie ich auf andere wirke. So. Ich versuche zu kontrollieren, wie ich in dem Podcast was sage, damit ich irgendwie möglichst smart rüberkomme oder irgendwie möglichst philosophisch. Also. Und dadurch will ich ja quasi Sicherheit haben, nämlich die Sicherheit, dass ich nicht ausgegrenzt wäre, die Sicherheit, dass ich irgendwie als Vollidiot gesehen werde oder wie auch immer, ist mal in den simplen Worten gedacht. Und diese Sicherheit ist ja auch trügerisch, weil auch wenn ich jetzt irgendwie super eloquent, super smart und intelligent irgendwelche Sätze hier in dieses Mikrofon reinspreche, wovon 80% sagen, wow, der Show ist ja so ein intelligenter Mensch, wenn vielleicht 20% sagen, was für ein Vollidiot, so. Also, das habe ich auch nicht unter Kontrolle, ne, was ich jetzt damit sagen will. Und diese Sicherheit, klar, die wollen wir. Und ich glaube, es ist natürlich auch ein normales menschliches Ding, dass wir Sicherheit wollen. Es ist ja dieser berühmte Säbelzahntiger, den wir irgendwie wittern, wenn wir sagen, hey, wir wollen Sicherheit. Also wir wollen ja überleben als Menschen. Und dementsprechend ist da sicherlich das ein ganz, ganz großes Thema, wenn es um Kontrolle geht.
Und der Preis dafür ist, so meines Erachtens, dass ich manchmal dieses Authentischsein dafür aufgebe. Ne, wenn ich irgendwie darüber nachdenke, wie kann ich besonders eloquent, intelligent sein, wie gibt man sich vielleicht auch als erwachsene Person, also ganz oft stelle ich mir die Frage, okay, ist das jetzt erwachsen oder? Und der Preis dafür ist, dass ich nicht ich selbst bin.
Ja, definitiv. Ja, also was auch immer ich selbst heißen oder bedeuten mag, ne? So, ja, das finde ich auch. Also, das ist eine schöne systemische Frage, genau. Der Preis dafür, den ich zahle, ist letztendlich mal runterbegradigt, wenn ich jetzt über mich spreche, wieder Entspannung zu sein. Also wieder spannungshaft in dem Gespräch zu sein, anstatt mich ein bisschen mehr zu entspannen, ein bisschen mehr so in meinen Redefluss zu kommen und das zu sprechen, worüber ich sprechen möchte, nämlich beispielsweise Angst oder meine Scham oder whatever. Und dabei einfach vielleicht irgendwie komische Gesten machen oder so, die ich eh nicht kontrollieren kann. Das ist der Preis, den ich aufgebe. Ja, dieses Entspanntsein, dieses vielleicht tief durchatmen können. Ne? Weil ich finde, so authentisch sein ist das eine. So, ne? Und ich finde immer so, was verstehe ich eigentlich unter authentisch? So, ich kann ja auch authentisch ein Vollidiot sein. So, also, so.
Wenn du es dir ausgesucht hast, ja.
Genau, so, ne? Also, wenn ich authentisch bin, dann bin ich ja irgendwie im Moment so, wie ich bin. Also, dann ist halt die Frage, vielleicht bin ich auch authentisch, wenn ich irgendwie eine Rolle spiele, weil ich kann wohl scheinbar nicht aus meiner Rolle raus. Und es ist ja das schon authentisch. Es wäre ja unauthentisch, wenn ich mich zwingen dazu würde, aus der Rolle rauszugehen, eher wahrscheinlich. Deswegen vielleicht eher so dieses, ja, authentisch sein und authentisch sein heißt, ist, glaube ich, die wichtige Frage, was bedeutet das für mich? Und das würde für mich jetzt gerade bedeuten, einfach ein bisschen so entspannter zu sein und das aussprechen zu können.
Ich habe manchmal auch gedacht, unüberlegt zu sein, nicht 3000 Mal im Kopf mit durchzuspielen, was denke ich jetzt, wie sage ich jetzt das, was ich denke, sondern ganz, also frei ist auch eine Illusion, aber so frei, wie es mir möglich ist, aus mir heraus zu sprechen. Und wenn das total komisch klingt, so, was mich auch ins Nachdenken gebracht, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht nicht im. Kennst du das, wenn du, weiß nicht, das habe ich manchmal so, oder auch öfters so bei so Ereignissen, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin, so, und dann sage ich so automatisch, ist ja richtig schön. Findest du es nicht auch schön so? Und ich denke mir so, hä, fühle ich jetzt? Denke ich jetzt? Was mache ich jetzt eigentlich gerade so? Genau, aus diesem Denken rauskommen, finde ich eigentlich gut. Sondern zu sagen, hey, die Welt zu erspüren, zu erfühlen, ist halt einfach was ganz anderes, als sich die Welt zu erdenken, so.
Ja, das ist ein richtig schöner Satz. Ja, absolut. Ich kenne das mit Hallo, schön dich zu sehen. Und in mir spüre ich, nein, das stimmt nicht, gelogen. Also in mir melden sich ganz viele Anteile, die sagen, das stimmt nicht, du lügst. Anstatt zu sagen, hi, würde reichen. Und trotzdem fängt man an, solche Floskeln zu benutzen, sich auch selber irgendwie, also ich weiß nicht, zu bescheißen. Und eben, genau, weniger im Spüren zu sein, weil eigentlich, ich lese gerade ein Buch und finde das total schön, das heißt, wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft. Und es geht um Intuition und Unterbewusstsein. Und wie wir eigentlich schon ganz genau spüren, wann was wie zu entscheiden ist oder wie wir etwas tun sollten. Und wir aber versuchen, mit unserem Verstand uns das zu erklären und vorher dem nicht nachgehen. Also wir gehen so über unsere Gefühle drüber.
Ja, das finde ich auch. Und gleichzeitig ist ja da so ein Dilemma da. Ne? So, es gibt so Dinge, die wir, glaube ich, aus dem Bauch heraus so entscheiden oder mehr aus dem Bauch heraus leben können. Und es gibt so Dinge, da sollten wir vielleicht mehr die Ratio entscheiden lassen. So, ne? Also Daniel Kahneman hat ja dieses berühmte Beispiel oder dieses durch sein Werk ja mal gezeigt, also sein Buch, das heißt Schnelles Denken, Langsames Denken, dass er eben sagt, dass letztendlich unser Hirn in zwei Sphären funktioniert, einmal das schnelle und einmal das langsame Denken. Das langsame Denken wäre eben dieses Rationale eher so, dass wir sagen, hey, ich denke drüber nach, ach ja, wenn ich jetzt irgendwie bei Rot über die Ampel gehe und dann noch ein Auto kommt, dann wäre es nicht hilfreich, weil dann würde ich ja überfahren werden oder angefahren werden zumindest. Ne? Und das schnelle Denken wäre eher dieses Intuitive, also aus dem Bauch heraus entscheiden, aus den Erfahrungen, aus seinen eigenen Erfahrungswerten entscheiden etc. Letztendlich gibt es ja unterschiedliche Kontexte, in denen es hilfreich ist. Also aus dem Bauch entscheiden oder mehr fühlen ist, glaube ich, gut, wenn wir miteinander vielleicht sind und tatsächlich über Scham zum Beispiel sprechen und so weiter und so fort. Andererseits ist ja dieses rationale Denken hat ja auch was Gutes, ne? Also Stichwort Vorurteile oder Stereotype, ne? Weil wir haben halt letztendlich, wenn wir überall aus dem Bauch entscheiden würden, was ja meistens passiert, also desto höher auch die Diskriminierung, ne? Weil wir einfach gewisse Vorurteile nicht hinterfragen, Stereotype nicht hinterfragen, etc., etc. Ja. Da hat jetzt gerade noch kurz mein Diversity-Herz herausgesprochen, um das nochmal vielleicht zu ergänzen.
Genau. Ja, ja, wir kommen da bestimmt nochmal hin, weil ich habe, wenn ich so auf die Frage gucke von meinem Gast zuvor, dann könnte ich mir vorstellen, kommt es dort nochmal zur Sprache. Aber da du das jetzt ein paar Mal angesprochen hast, ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, wenn du magst, um es eben auch vielleicht ein Stück weit mit unserem Gespräch zu normalisieren oder einfach zu sagen, man kann darüber sprechen. Du hast von Scham gesprochen. Welche Bedeutung hat Scham für dich?
Scham. Scham ist, glaube ich, das größte stigmatisierte Gefühl in unserer Gesellschaft. Scham ist für mich etwas, was mich ganz, ganz eng macht, was mich körperlich ganz krass zur Anspannung bringt, Schweiß in den Händen. Meine Augenlider gehen so schon runter, wenn ich über Scham spreche. Ich ziehe mich mit meinem ganzen Körper zusammen. So, ne? Also ich werde sprichwörtlich so klein mit Hut, finde ich eigentlich. Ich weiß nicht, warum eigentlich Hut, aber klein mit Hut. Es ist ein Gefühl, ein ganz großes Gefühl, das mich übermannt sozusagen. Und das ist letztendlich vielleicht auch ein Warnsignal. Scham kann ja für mich ein Warnsignal sein. So, oh, Achtung, du wirst vielleicht ausgeschlossen, ausgegrenzt und du wirst dann irgendwie sterben oder wie auch immer. Ich glaube, es ist auch evolutionär bedingt. Und Scham bestimmt einen ganz, ganz großen Teil meines Lebens. Und das möchte ich eigentlich nicht so. Also ich mache viele Dinge nicht, weil ich mich dafür schäme zum Beispiel oder irgendwie eine Scham aufkommt, wenn ich drüber nachdenke. Ne? So kleinteiliges Beispiel. Ich habe ganz lange nicht irgendwie in der Öffentlichkeit geweint, weil ich selbst bei einem Kinofilm, wo ich einfach gerne geweint hätte, ja, so, weil ich mich dafür schäme so oder dafür geschämt hätte, in solchen öffentlichen Formaten davon zu sprechen, dass ich einfach mich total unzulänglich manchmal fühle und Angst habe, dass ich ausgeschlossen werde, ist auch schambehaftet. So, ich spüre dann so, oh, ist jetzt irgendwie ganz, ganz schön eng jetzt gerade in meiner Brust zum Beispiel. So. Das geht natürlich immer wieder einher mit diesem, okay, wir sind sozial, weil ich bin soziales Wesen, ich bin halt in einer Gruppe drin und dementsprechend habe ich halt Angst, auch natürlich alleine zu sein und ausgegrenzt zu werden. Was aber natürlich irgendwie so überspitzt, sage ich jetzt mal, eine Form einnimmt, dass ich, wenn ich hier in München am, weiß ich nicht, im Glockenbach, am Gärtnerplatz, wenn ich dann mit meiner Bierflasche stolper, ich mich total schäme und irgendwie Todesangst sozusagen habe, was einfach ein totaler Mist ist, ne? Also eigentlich müsste ich hier sagen, hey, Scho, Moment mal, hast du vielleicht eine Wunde am Knie? Vielleicht könntest du da eine Verletzung haben, aber stattdessen gehe ich in diese riesengroße Scham rein, dass andere Leute denken, boah, was für ein Idiot, so, ne? So. Ja. Und das ist das Tragische an der Scham, glaube ich. Das hat was Funktionales, was Tolles irgendwie, dich immer wieder dran zu erinnern, dass du ein sozialer Mensch oder ein soziales Lebewesen bist und schon vielleicht achten solltest drauf, nicht zu sehr trumpisch zu sein, in meinen Worten. Und andererseits ist es eine riesengroße Bremse, ne, die die Veränderung verhindert, die Öffnung verhindert, die Verbindung verhindert. Und ich bin der Überzeugung, je mehr wir darüber reden, dass wir uns schämen oder über unsere eigene Scham sprechen, desto mehr befreien wir uns eigentlich davon und bauen eher Verbindungen auf. So esoterisch, wie es klingen mag.
Ich finde das überhaupt nicht esoterisch. Ich glaube, gerade durch dieses, du hast es gesagt, dieses offen, dieses, ich spreche mit dir, ich zeige mich jetzt mal so, wie ich bin. Und meist, wenn wir mal dran zurückdenken, wie das Gespräch mit deinem Freund, ey du, ich bin einsam, sind das ja gute Erfahrungen, die man ja tatsächlich sammelt, wenn man sich öffnet. Und trotzdem haben wir immer und immer wieder, müssen wir so eine extrem große Hürde überwinden, um uns jemanden zu öffnen. Und ich finde auch bei dieser Scham, das ist immer wieder dieser, für mich, dieser erhobene Zeigefinger von, das darfst du nicht, das macht man nicht, das sollst du nicht machen. Ne, wie du sagst, es schränkt mich ein und das bin nicht ich. Das bin nicht ich.
Ja. Voll. Ja, voll. Also da will ich vielleicht noch eine Geschichte teilen. Und zwar, ich hatte letztens auch mit einer Freundin, saß mit ihr zusammen und ich habe irgendwie irgendwas geschafft oder wie euch, ich weiß nicht, irgendein Projekt gewonnen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann rede ich total drumherum, weil ich mich dafür schäme, dass ich einfach von meiner Freundin möchte, dass sie sagt, wie geil, du hast es ja richtig toll gemacht. So. Und stattdessen irgendwie rede ich total so mit einem heißen Brei herum und so weiter und so fort und ich kriege nicht das erwünschte Ergebnis. So. Und dann meine ich so zum Ende, hey, eigentlich möchte ich einfach nur, dass du sagst, hey, wie geil, so, dass ich will irgendwie voll Anerkennung gerade von dir und ich schäme mich total dafür, dass ich dir das jetzt direkt sage und so. Und dann meinte meine Freundin, ach ja, geil, okay, freut mich, ja, ich finde es richtig geil, was du gemacht hast. So, und dann war es weg.
Ja. Und manchmal hilft es ja auch, über Scham zu sprechen oder Momente, in denen ich mich schäme oder für Situationen, in denen ich mich für irgendetwas schäme, das auszusprechen, dass vielleicht auch mal mein Gegenüber einfach sagt, ey, du, es gibt gerade überhaupt gar keinen Grund. Ja. Das kann uns ja auch manchmal helfen. Also ich finde auch, Scham ist manchmal so ein Hirngespinst, was uns so durch den Kopf geistert. Und eigentlich, wenn wir es antippen, wird es sich in Luft auflösen.
Ja, das glaube ich auch. Und ein Gefühl, ne? Ich glaube halt, also zumindest bei mir, dass ich ganz oft merke, auch in so Settings im Beruf oder bei Workshops, die ich halte, so dass Scham ja auch so dieses, was ich beschrieben habe, dieses eng, körperlich eng werden, flach atmen, die Hände werden schweißig etc.
Man wird rot.
Genau, man wird rot, so, ne, so. Um dieses Gefühl wollen wir halt nicht spüren, so, weil dieses Gefühl ist halt letztendlich verbunden mit irgendwelchen Gedanken wie, oh Gott, jetzt denken die anderen dies, das, XY, etc., etc., ne, so. Also ich meine, je mehr ich einfach in dieser Scham, vielleicht in diesem Gefühl erstmal bleibe und genau das mitteile, desto schneller geht das dann auch irgendwann mal weg, so, also einfach zu merken, hey, das tötet mich halt einfach nicht oder ich werde jetzt nicht irgendwie im Boden versinken.
Und ich finde, da schließt sich so der Kreis zu dem, was du auch am Anfang gesagt hast, zu Einsamkeit, zu Angst, zu Trauer. Ich glaube, immer wenn wir uns diesen zuwenden, dann können die auch eher oder schneller wieder gehen. So, auch wenn ich manchmal nicht weiß, wie lange das sein mag oder wie lange es das Gefühl es braucht, dass ich das anschaue, dass ich das annehme. Und trotzdem glaube ich aber, es wird uns viel mehr Kraft und Energie kosten, wenn wir es versuchen wegzudrücken und wird uns irgendwann wie so eine Welle umspülen, bis wir halt wirklich nicht mehr kontrollieren können, will ich das jetzt oder will ich das nicht.
Ja, voll. Ja, das finde ich auch. Also das sehe ich vielleicht als kleine Sekundengeschichte. Ich habe mal so in Australien so einen Surfkurs gemacht und also ich bin eher schlecht als recht gesurft und weil ich immer auch echt Angst vor Haien und sowas habe. Auf jeden Fall meinte der Surf.
Würde mir auch so gehen.
Ja, absolut. Ne? Das ist, die Tiefe ist jetzt nicht so mein Ding. So.
Meins auch nicht. Deswegen mache ich es auch tatsächlich nicht. Okay.
Ja, genau. Und der Surflehrer meinte so, ja, hey, wisst ihr so, was ist die häufigste Todesursache von SurferInnen? So. Und da meinten andere so, ja, ich dachte gleich, ja, natürlich, hier der Great White, so ein weißer Hai oder so. Und dann meinte er, nee, es ist so, dass AnfängerInnen eben meistens ertrinken, weil sie in so eine Strömung geraten. Und das Erste, was sie machen, ist sofort gegen die Strömung anzukämpfen und anzuschwimmen. Er meinte, wenn du in eine Strömung kommst, die größte Lösung, das, was dir dein Leben retten wird, ist, lass dich treiben, weil eine Strömung reißt immer ab. Und das heißt, lass dich treiben und dann schwimm quasi links oder rechts aus der Strömung raus und wieder zurück. So. Und das ist irgendwie, dachte ich, irgendwie auch so dieses, wir versuchen halt ständig gegen diese Gefühle anzukämpfen, also sozusagen gegen diese Strömung zu schwimmen. Und was dann passiert, ist einfach, wir ermüden halt einfach und gehen dann halt irgendwann mal unter. So. Vielleicht ist eher die Lösung, da tatsächlich in der Strömung zu bleiben, das alles zu fühlen, darüber zu sprechen und dann irgendwann mal, wenn genau diese Strömung abreißt, dann wieder vorbeizuschwimmen.
Das ist ein super schönes Bild. Ich finde, das ist ein total passendes Bild. Ich habe auch gerade so gedacht, ich lasse es fließen oder ich fließe mit dem, was gerade ist. Das würde ja beim Umkehrschluss wieder heißen, das, was wir hatten und das, was wir ja so gerne behalten wollen, ist Kontrolle abzugeben.
Genau.
Wenn so ich es fließen lasse, dann muss ich jetzt sagen, okay, ich gebe mich dem hin und es wird schon abreißen. Ich kann mich also nur im Vertrauen hingeben, dass das fließt und dass es dann auch wieder abreißt. Ja. Aber das ist ja eigentlich entgegen dem, was wir heute haben und das, was wir ja gesellschaftlich alles so gerne haben wollen, oder?
So Kontrolle meinst du, ja klar. So, ne? Ja, wir haben Timings, wir haben Briefings, wir haben ja, alles, was irgendwie so in den Rahmen passt. Ja, und vielleicht ist es okay. Und trotzdem ist es vielleicht da nochmal, es sind ein paar Plätze frei, wo wir einfach mal loslassen können. So, ne? Also loslassen im Sinn von sein lassen, alles so sein lassen und dann vielleicht irgendwie, dass sich was entfaltet. So.
Ich finde das schön, dieses Bild von sein lassen. Muss es jetzt nicht irgendwie alles, ich habe gerade auch so an so festhalten gedacht. Muss das jetzt nicht alles festhalten und kontrollieren und irgendwie die Knöpfe drücken, die man jetzt drücken sollte, sondern lass es jetzt mal. Ja. Lass es einfach mal und guck mal, was passiert.
Ja, genau. Und manchmal kann halt irgendwas passieren, was wir nicht erwarten oder nicht wünschen. Das ist halt einfach ausleben.
So. Und das kann ja aber auch gut sein. Also wir haben ja immer das Gefühl, wenn wir was lassen und wenn irgendetwas passiert, was wir nicht wollten, dass es schlecht wird. Aber vielleicht wird es ja auch eine schöne Überraschung. Ja.
Definitiv. Definitiv.
Okay, ich würde jetzt gerne zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Und das ist nämlich die, welche Herausforderung der Welt oder der Gesellschaft würdest du gern anpacken wollen?
Ja, das ist eine sehr, sehr große Frage. Welche Herausforderungen der Gesellschaft würde ich gerne anpacken wollen? Naja, also ist genau, also ich hatte ja vorher schon eben das Thema Diversity oder Antidiskriminierung erwähnt. Das mache ich auch, dass ich eben letztendlich für eine inklusivere Welt, eine inklusivere Arbeitswelt eben natürlich gewisse Dinge mitgestalten möchte, die Gesellschaft vielleicht ja mit zu verändern, zu einer Welt, in der sich jede Person so fühlt, dass sie sagt, hey, hier fühle ich mich richtig, so, ne, dieses Gefühl hat, dafür mache ich meine Arbeit. Und zurück zur Frage, was ich machen möchte, ist da auch ein bisschen netter mit mir selbst zu sein, auch nicht so, ne, so, ja, und jetzt bin ich der Diversity-Experte und ich muss alles wissen und ich darf überhaupt nicht diskriminieren oder ich darf jetzt nie wieder fliegen, weil ich Klima und alles super krass wichtig. Und trotzdem, hey, in meinen Baby-Steps so und dann auch manchmal irgendwie wohlwollend zu mir sein, wenn ich sage, hey, scheiße, jetzt habe ich gerade diskriminiert, ich will's nicht und trotzdem bin ich auf dem Weg, so, ne, so, ach, scheiße, jetzt bin ich geflogen, ja, es ist super scheiße, so, also wirklich Klimakrise, the real shit, so, und trotzdem, okay, ich versuch's zumindest, so, ne, also dahin zu kommen, trotzdem wohlwollend mit mir sein, ist, glaube ich, ein ganz großer Beitrag, den ich dadurch leisten kann, weil andererseits, glaube ich, merken wir ja, führt es einfach gerade zu einer harten Spaltung, in dem einfach nur noch mit richtig und falsch gedacht wird, was auch nicht hilft.
Absolut. Ja, ich sehe das auch. Es gibt gar nicht mehr diese Gesprächsgrundlage, sondern wenn du anderer Meinung bist oder nur ein Stück abweichst von meiner, dann brauchen wir uns gar nicht mehr unterhalten. Ja. Und ich finde das super gefährlich, dass wir uns auf das konzentrieren, wo wir eben jetzt nicht sofort auf einen Nenner kommen, sondern erstmal zu schauen, na, wo sind wir denn einer Meinung oder wo gibt's Überschneidungspunkte? Und ich glaube, dass es die tatsächlich mit jedem Menschen an irgendeiner Stelle gibt. Aber es ist halt Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und wie du schon sagst, einerseits, ich bin da nämlich ganz deiner Meinung, dieses Bewusstsein zu haben für Klimakrise, für Diskriminierung, Diversity, diese ganzen Themen und gleichzeitig Genau, diese Sanftheit und dieses Wohlwollen mit sich zu haben, ich kann das nicht perfekt machen. Also wir sind in eine Welt hineingeboren, in der es so viel Veränderung gibt und die ist auch gut. Aber ich kann ja auch nicht all das ablegen, womit ich aufgewachsen bin. Du hast halt schon Sozialisierung gesagt. Ich bin da dran und trotzdem, ich kann nicht von heute auf morgen mich umprogrammieren. Und sich eben auch, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Fehltritte zu erlauben. Okay, jetzt habe ich diskriminiert, jetzt hatte ich mal wieder ein Vorurteil. Ich kenne das, ich weiß genau, wie das in meinem Kopf manchmal ist, wenn ich eine Person angucke und merke direkt, du hast gerade so ein Vorurteil raus, innerlich so rausgehauen. Aber ich glaube, das ist ja der Weg dahin, sich darüber bewusst zu sein, das zu merken. Und erst dann kann ja die Veränderung passieren. Erst wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich es auch verändern. Und das braucht halt Übung, glaube ich.
Voll. Finde ich auch. Und gleichzeitig, ne, so gibt es, glaube ich, auch, vielleicht, was ich noch hinzufügen möchte zuletzt, ist, glaube ich, so diese Menschen, die, also sowas wie letzte Generation und so weiter und so fort, finde ich auch notwendig. Auch wenn es kein Dialog ist, ist es ja, Awareness-Schaffung ist ja auch wichtig, ne, das auf die Agenda zu bringen etc. Ist halt einfach auch etwas, was natürlich mit wenig Dialog zwar zu tun hat, aber dann ist es wenigstens auf der Agenda so. Und das sehe ich bei ganz vielen Diskriminierungsformen auch so. Es ist einfach nicht auf der Agenda. Das heißt, dann ist halt einfach die Lösung, laut zu sein, stattzufinden erstmal, um letztendlich überhaupt auf der Agenda vorzukommen. Ne? So, deswegen ja auch vollstes Verständnis. Bloß ist das für mich eben nicht, sage ich jetzt mal, mein Weg, den ich wähle, sondern eher, für mich ist es eher der Dialogweg. Und trotzdem sind die Menschen, die das machen, unheimlich wichtig, weil wenn es die nicht gäbe, könnte ich meinen Job nicht machen. Ja. So.
Ja. Was ist das, worauf du noch deinen Fokus richten möchtest? Und was ist das, worauf du schon stolz bist, was du bisher getan hast mit deiner Arbeit? Oder woran würdest du merken, dass deine Arbeit Früchte trägt?
Woran würde ich merken, dass meine Arbeit Früchte trägt? Ich glaube, wenn sich nur eine Person kurzzeitig Gedanken drüber macht, woran es liegt, dass unsere Welt, sag ich jetzt mal, eine Ungleichheit hat oder ungleich ist und daraufhin vielleicht einfach für sich selbst, egal wie, ob es jetzt irgendwie auf eine Demo gehen oder eine Petition unterschreiben oder in der Arbeit irgendwas verändern, da einen Schritt gehen will, ist das für mich schon was Schönes. Also stolz. Vielleicht bin ich eher dankbar. Ich würde es mal ersetzen mit dankbar. Ich bin dankbar bei meiner Arbeit, dass ich sie machen kann, weil ich weiß, dass es ganz viele Menschen aus marginalisierten Gruppen gibt, die auch genau diese Arbeit machen würden, sollten, können, aber gar nicht den Platz dafür haben, weil sie beispielsweise vielleicht einfach, weil ihr Hauptthema ist, überhaupt durchs Leben zu kommen oder weil sie keinen Uni-Abschluss haben etc. pp. Ne? Ich meine, man kann es auch ohne Uni-Abschluss machen, aber trotzdem habe ich dadurch einen Image-Vorteil, sage ich jetzt mal. Ne? Dafür bin ich dankbar um diese Privilegien.
Ja, ich kann mich da dir nur absolut anschließen, schon allein, weil du gesagt hast, wie deine Arbeit Früchte trägt, alleine schon, indem ich einen Workshop mache und den Begriff vorne Diversity hinschreibe, mache ich sichtbar.
Ja, definitiv, genau. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ich würde jetzt dazu kommen, dass du meinem nächsten Gast eine Frage stellen darfst.
Dann bleiben wir doch mal beim Thema. Was bedeutet Einsamkeit für dich?
Ja, ich bin gespannt. Bin sehr gespannt auf die Reaktion und die Antwort. Ich würde jetzt tatsächlich auch zur letzten Frage kommen und fand aber, auch wenn wir versuchen, so dieses Bild zu erhalten und vielleicht Scheu haben, davor nahbar zu sein, fand ich das großartig, deinen Einstieg zu sagen, ich bin ein Mensch, der über Einsamkeit nachdenkt. Und ich finde, das hat sich so über das ganze Gespräch so fortgeführt. Und ich glaube, für mich bleibst du als Gesprächspartner so in Erinnerung, dass ich immer denke mir, du warst sehr nahbar, du warst sehr frei oder wahrscheinlich so größtmöglich frei in dem, was du gesagt hast oder so kam es bei mir an. Und das fand ich unglaublich angenehm, weil es mir auch gleichzeitig so ging, dass auch ich mich dann immer mehr gelöst habe, weil ich natürlich genau die gleichen Gedanken habe, okay, wie sage ich was? Jetzt habe ich irgendwie schon wieder das Wort dreimal gesagt und viel mehr in der Entspannung gekommen bin. Und das ist ja auch das Schöne, zu merken, okay, das, was mein Gegenüber mir, was er für Türen aufmacht oder er sie es an Türen aufmacht, das macht es auch bei mir. Mhm. Und das kann cool. ja ein schönes Geben und Nehmen eigentlich sein.
Voll, freut mich. Schön.
Also, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und jetzt komme ich zur letzten Frage. Mhm. Das ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Wer bin ich? Jetzt bin ich eine Person, die immer noch über Einsamkeit nachdenkt, immer noch etwas Sorge und Angst hat, wie dann jetzt gerade die Folge rüberkommt, was die HörerInnen denn denken werden. Und gleichzeitig bin ich ein Mensch, der sehr froh und dankbar ist, von dir diesen Raum zu bekommen, über mich zu sprechen. Und ein Mensch, der immer mehr merkt, dass es auch mal schön sein kann, über sich selbst zu sprechen.